wollte eigentlich nur über Musik schreiben oder mal irgendein Video drehen. Ich hatte schon immer Bock, dass Diffus als diese Marke, sag ich mal, da steht und so als Plattform da steht und dann, wie du gesagt hast, eher so ein Sandkasten ist, in dem ganz viele Leute was bauen können. So, was macht das eigentlich mit der Popkultur? Was macht das mit der Musik? Und wie können wir da unseren Beitrag zu leisten? Ich hatte, glaube ich, ganz lange überhaupt keine Ahnung, wie man damit überhaupt Geld verdienen kann oder dass man damit überhaupt Geld verdienen kann. Also es ging wirklich immer nur um geile Musik präsentieren, ne? Da hat jemand irgendwie schlecht über wen gesprochen oder berichtet und dann gibt's halt keine Interviews mehr. Manche wollen einfach auch schon immer die Welt brennen sehen und dadurch bei Leuten was auslösen. Und wenn es dann jetzt eben Ragebait ist oder dass man, keine Ahnung, wie Sahide auf TikTok tanzt und sich alte Männer darüber aufregen, dass das ja gar kein Rap ist. Mein Gott, wenn ich jetzt Diffus 2026 nochmal starten würde, würde ich es auch ganz anders machen.
BCC-Podcast, dem Culture-Podcast. Im BCC-Podcast wagen wir einen Deep Dive in die unterschiedlichsten Subkulturen zwischen Mode, Musik, Sport, Entertainment und Lifestyle und beantworten gemeinsam mit unseren Gästen die Frage, was bedeutet Culture für dich? Und wenn euch der BCC-Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne dort, wo ihr ihn hört und seht, bei Spotify, Video, YouTube oder Apple Podcasts. Hinterlasst ein Like und Kommentar, eine positive 5-Sterne-Bewertung. Das würde uns sehr helfen und sehr supporten und mich persönlich sehr freuen. Mein Name ist Amadeus Thüner und mein heutiger Gast hat mit dem Diffus Magazin die aktuell vielleicht beste Popkulturplattform Deutschlands gegründet. Seit über 10 Jahren covert Diffus die Musikszene in all ihren verschiedenen Ausprägungen und Genres. Wo andere Magazine sich so auf eine Musikrichtung fokussieren, sagt Diffus, wir nehmen hier alles mit. Wir machen Taylor Swift, wir machen Bring Me The Horizon, wir machen Massive Attack genauso gerne wie Nina Chuba. Also eine spannende, eklektische Mixtur an unterschiedlichen Themen. Und das alles dann auch noch als Online-Magazin via Social Media, YouTube-Videos, Podcast und seit Ende 2023 auch mit einem eigenen Printmagazin. Wie baut man eine solche Plattform auf? Was bedeutet und braucht Musikjournalismus 2026 überhaupt? Und wie wichtig ist eine tiefgreifende und auch kritische Auseinandersetzung mit Popkultur in Zeiten von Short-Videos und dem Kampf zwischen Wokeness und Laissez-faire? Dazu spreche ich heute mit dem Gründer von Diffus, Torben Hodern. Torben, welcome to the show.
Vielen Dank, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Cool. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist und dir die Zeit nimmst, uns einmal durchzuführen. Wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen, vor die Zeit, vor der Gründung von Diffus, was war so ein Musikalbum, was dich sehr inspiriert hat?
Ich finde, ultra schwierige Frage, aber die hast du mir zum Glück gestern Abend schon per WhatsApp geschickt.
Ein bisschen Vorbereitung ist da, glaube ich, manchmal ganz gut.
Auf jeden Fall, weil sonst würde ich
riesen
so. Und ich mache genau das, was ModeratorInnen immer hassen. Ich habe 3 Antworten dafür mitgebracht, nicht die eine.
Fair.
Und aber ich habe gedacht, ich habe das so ein bisschen aufgeteilt. Einmal so eine ganz frühe Platte oder es ist nicht mal ein Album richtig, sondern so Anfang der 2000er hat mein Bruder, der ist deutlich älter als ich, 8 Jahre älter, hat mir immer so MP3-CDs zusammengestellt.
Okay.
Also Compilations quasi. Und dann waren da die Hosen drauf, dann waren die Ärzte drauf, aber auch die Wohlstandskinder zum Beispiel. Und dann saß ich auch auf langen Autofahrten so mit so einem CD-Player im Auto hinten und habe mir das reingezogen. Das war sehr gut. Und das ist wirklich so eine CD, weiß ich noch, die hat mich sehr beeinflusst. Und wenn ich heute noch so Songs höre daraus, dann denke ich mir so, okay, jetzt kommt gleich als nächstes dieser Song.
Also, das ist schon stimmt, weil so eine eigene Reihenfolge sich durch solche Compilations
gebaut hat, ne? Also keine Ahnung, so blöd gesagt, so 10 kleine Jägermeister von Toten Hosen und dann kommt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas von Wohlstandskindern. Und das gehört immer zusammen. So,
stimmt. Ne? Als hätten sie es so geplant.
Total. Zweite Platte ist dann ein bisschen Fast Forward, 2009 würde ich sagen, der Chronic 2 Sampler von Selfmade Records. Fand ich mit 17 damals sehr, sehr krass, was da alles zusammengekommen ist. Und wenn man sich heute so die Artists anschaut, die da auf diesem Sampler waren, schon sehr verrückt gewesen. Und auch gute Zusammenstellung, so finde ich, von Musikstilen, Rapstilen vor allem. Und dann 2011, würde ich sagen, mein absolutes Lieblingsalbum of all time ist von der Band Wu Live, W-U-L-Y-F, Go Tell Fire to the Mountain. Kranke Energie, kann man sich unbedingt, sollte man sich das mal anhören.
Warum macht genau dieses Album es zu deinem Lieblingsalbum? Ist es textlich, ist es musikalisch?
Textlich gar nicht mal so sehr. Man versteht auch kaum, was sie singen. Das ist eine Band aus Manchester tatsächlich.
Ja, wird schwierig.
Genau, und es ist in einer Kirche aufgenommen, in einer verlassenen Kirche. Aha. Und sehr hallig und es hat eine extrem rohe Energie. Und die Band war damals, so, ne, 10er Jahre, war alles immer so ein bisschen mystisch. Tumblr-Ästhetik, die haben erst ihre Gesichter nicht gezeigt, hatten so Bandanas vorm Gesicht und haben um diese ganze Band so einen Kult drumherum gebaut. Also die World Unite Lucifer Youth Foundation. Wow. Da konnte man auch Mitglied werden, hat dann eine Platte gekriegt, hat auch so ein Bandana gekriegt.
Ah, echt?
Vielleicht habe ich mir sogar, die hatten so ein Kreuz als Logo, vielleicht habe ich mir das auch auf eine Jeansjacke hinten drauf gestickt und so, ja.
Geil.
Genau.
Sehr gut. Ah, schön. Das sind so Sachen, wo man auch immer so als Fan dann so merkt, ja, ich glaube, jetzt bin ich richtig drin.
Total.
So, jetzt liebe ich nicht nur die Musik, sondern jetzt liebe ich auch was dazu gehört und was es mit einem macht. Ich greife mal ein bisschen vor kurz, aber einfach, weil es gerade so wunderbar passt. Oasis letztes Jahr. Wir hatten uns kurz nachdem ihr auf dem Konzert wart schon drüber unterhalten, aber ich hätte das ganz gerne auch nochmal hier mit in den Podcast eingebracht, weil es auch ja ein Riesenmoment war. Also diese Band kommt nach all den Jahren wieder zusammen und nicht nur hat es viele Jahre gedauert, sondern es musste ja einen riesigen Streit zweier Brüder überleben. Und dann sind die wieder da und es ist gefühlt wie, als wenn nichts gewesen wäre eigentlich. Ne? Ja. Und erzähl gerne mal du, wie du es erlebt hast. Aber ich glaube, das war auch ein großes Generationstreffen.
Total. Also ich muss dazu sagen, ich habe Oasis dann zum allerersten Mal live gesehen. Ne? Ich bin zu jung, als dass ich sie damals hätte sehen können. Oder auch 2008, als sie sich dann ja aufgelöst haben, konnte ich sie einfach nicht sehen. War ich 15, 16 dann. Und ich habe dann über Umwege ein Ticket für die erste Manchester-Show noch bekommen.
Wahnsinn. Also vor allen Dingen sich zu überlegen, dann auch noch direkt Manchester, dann auch noch die erste Show. Ich glaube, das war das nicht die zweite überhaupt?
Nee, die haben, glaube ich, vorher schon ein bisschen in Cardiff gespielt. Ich meine, Cardiff war es, ja genau. Ja. Und dann, ich glaube, auch dreimal oder so. Aber es war relativ zu Anfang. Genau. Und es war ganz witzig. Also ich habe das Ticket über jemanden bekommen, den ich gar nicht kannte, habe ich übers Internet quasi kennengelernt. Eine Freundin von mir meinte, hier, ich habe auf Instagram in einer Story gesehen, da verkauft einer noch so ein Ticket. Da haben wir telefoniert, direkt beim Telefonieren festgestellt, dass wir irgendwie beste Freunde werden. Shoutout Bene aus Oberammergau auch. Ne? Haben immer noch guten Kontakt. Und da haben wir uns das erste Mal in Manchester getroffen, in einem Pub. Er hat mir direkt ein T-Shirt mitgebracht. Hier, ich habe auf Instagram gesehen, eine L müsste dir passen, perfekt. Und dann haben uns quasi beim Konzert kennengelernt und es war absolut wholesome, also direkt erster Song geweint auch und so. Also es war sehr krass, weil da 80.000 Menschen waren, die für dieses Erlebnis da waren. Und ich habe irgendwie danach gesagt, es war wie so ein Fußballspiel, wie ein Champions-League-Finale, aber es waren alle nur für eine Mannschaft da und es ging nur um diesen einen Club.
Boah. Der Club Oasis, was ja auch passt nach den ganzen Adidas-Kollaborationen, könnte man ja auch fast glauben, es ist eine Sportmannschaft. Also von daher, das passt ja auch.
Total.
Gut, springen wir wieder zurück. 2014 hast du die Fuß gegründet. Ja. Was war der ursprüngliche Gedanke dahinter?
Ich habe vorher schon immer mich so im Internet ein paar Jahre bewegt. Ich sage immer, das war ja so die gute Zeit des Internets. Da war sehr viel positive Energie im Internet. Alle hatten irgendwie einen Tumblr-Blog, waren auf Facebook unterwegs und so und ich habe Medienwissenschaft studiert und habe aber immer parallel schon beim Uniradio eine Musiksendung gehabt und habe dann bei Tape TV, wer es noch kennt, in Berlin mal ein Praktikum gemacht und hatte danach irgendwie total Bock, was Eigenes zu machen. Und ich habe es eben jetzt im Vorfeld einmal schon kurz erzählt. Ich habe gestern nochmal so auf meiner Facebook-Profilseite ein bisschen runtergescrollt, so in die Zeit, weil ich das nicht mehr so ganz zusammenbekommen habe. Und habe gesehen, ich habe sogar mal so eine Tumblr-Seite unter meinem eigenen Namen gehabt, wo ich auch Musik, Videos und Popkultur, hieß das so, gepostet habe. Und das fand ich dann aber irgendwie nach ein paar Monaten so blöd, das unter meinem eigenen Namen zu machen. Und genau, war dann in Thüringen, in Ilmenau, in so einem kleinen Kaff habe ich studiert und dann gedacht, okay, ich mache jetzt irgendwie mal so ein Diffus-Ding. Das habe ich dann am Anfang noch so als Uni-Projekt auch gemacht. Man muss da ja auch so ein bisschen dribbeln, dass man das nicht ganz für umsonst macht, ne? Und hatte noch zwei, die mit mir studiert haben, mit dabei. Die haben so ein bisschen eher so in Techno-Richtung mal was gemacht. Und genau, dann einfach angefangen, weil ich irgendwie Bock drauf hatte.
Und Bock darauf, im Rahmen der Musikindustrie deinen Platz zu finden? Oder Bock darauf, die Themen, die dich persönlich interessieren und die Musikrichtung oder auch Alben, Songs, wie auch immer, oder auch Musikvideos, die dich interessieren, zusammenzubringen und den Leuten zu präsentieren, deine Meinung, deinen Geschmack mitzugeben?
Ich hatte, glaube ich, ganz lange bis vielleicht sogar 2018 oder so überhaupt keine Ahnung, wie man damit überhaupt Geld verdienen kann oder dass man damit überhaupt Geld verdienen kann. Also es ging wirklich immer nur um geile Musik präsentieren, ne? Sachen, die ich gefunden habe. Keine Ahnung, wenn man irgendwo als Erster ist, so ein bisschen auch dieses Gatekeeping-Ding. Das hatte ich dann aber irgendwie nicht mehr, sondern ich wollte es schon nach außen stellen, so. Und ich hatte einfach Bock, ne? Ich wollte auf Konzerte gehen, ich wollte auf Festivals gehen. Wenn man studiert, hat man keine Kohle. Und dann ist das auch manchmal eine ganz gute Eintrittstür. Dann arbeitet man zwar ein bisschen da und macht Interviews, aber kann da zumindest kostenlos hingehen. Und ja, ich hatte einfach Bock, Musik zu präsentieren, über Musik zu schreiben und ja, das war's.
Der Ursprungsgedanke bei Diffus, dem Namen, der Namensfindung, war dann ja zu sagen, wir sind eigentlich genre-free. Mhm. Ja, also es ist ein diffuses, man könnte sagen, ein diverses Feld an Genres, über die wir schreiben, sprechen, beziehungsweise in dem Fall ja, du schreibst und du sprichst. Warum war dir das so wichtig, da auch in den Genres so offen zu bleiben? Ich meine, ihr habt heute einen Casper neben einem Roberto Blanco, ihr habt eine Giant Rooks direkt oder die Giant Rooks direkt neben einem Soli. Icky Mel ist jetzt auf dem Cover der neuesten Ausgabe. Also da passiert ja ganz, ganz viel Unterschiedliches. Warum ist dir das so wichtig?
Ich glaube, das kommt einfach ganz doll auch von meiner eigenen Vorliebe für Musik. Ich konnte mich da auch schon immer nicht festlegen und hat man, glaube ich, auch schon an den Alben, die ich eben erwähnt habe, gesehen. Da ist dann eine Rap-Compilation, da ist eine andere Compilation, die mein Bruder mir erstellt hat und dann ist ein Indie-Rock-Album so. Und dazwischen habe ich mich immer bewegt und das fand ich schon immer spannend. Und ich bin nach wie vor ganz fest davon überzeugt, dass jemand, der sich für Indie oder für Rock interessiert, auch was im Hip-Hop finden kann oder auch eine Metal-Band oder auch einen Jazz-Artist cool finden kann, wenn man das richtig erzählt, wenn man das richtig erklärt. Und das fand ich immer spannend.
Es sind vor allen Dingen Stories, es sind ja Emotionen und du hast ja in jedem Musikbereich Emotionen und wenn es das ist, was dich kriegt, dann geht es gar nicht mehr zwangsläufig um Genres. Ich muss persönlich sagen, ich habe es ja genauso erlebt und jetzt auch über die Jahre hinweg, je älter man wird, desto mehr stellt man auch fest, wie viel gute Musik es auch zum Beispiel in der Vergangenheit gab von Genres, über die man früher vielleicht nie nachgedacht hat, wo man auch nochmal sehr stark war, nein, ich höre jetzt nur das, ja okay, ich höre auch jetzt noch das, aber dann war es das und dann kommt immer noch ein bisschen was dazu und dann stellt man auch fest, wie viel tolle Musik er mittlerweile auch existiert, trotzdem, wo viele Möglichkeiten sind und viel Musik existiert, ist ja leider auch nicht immer alles nur gut. Und du hast auch mal in einem Interview mit der Taz gesagt, bei uns findet nur das statt, was wir gut finden, respektive das, was wir nicht mögen, das findet nicht statt. Ist das auch etwas, was du in einer Art deinem Team deklinierst und sagst, so, das sind jetzt unsere Rahmenbedingungen und das sind die Parameter, anhand dessen wir jetzt festlegen, ob wir darüber berichten oder nicht?
Mhm. Ich glaube, das hat sich auch ganz schön doll gewandelt, weil man muss ja dazu sagen, dass als Diffus angefangen hat, war ich das ja alleine, sagen wir mal 2014 so. Und da habe ich wirklich nur das gemacht, was ich cool fand und was ich scheiße fand, einfach überhaupt nicht. Und umso mehr Menschen dazukommen, desto mehr Meinungen kommen natürlich auch dazu und desto breiter wird das auch. Also natürlich machen wir heute auch Sachen, die ich persönlich nicht cool finde, die ich aber wichtig finde zu covern und am Ende, glaube ich, würde ich mittlerweile zu diesem Interview ergänzen, was ich damals gesagt habe, dass man, dass wir schon immer noch vor allem das covern, was wir gut finden, aber auch, wo es eine spannende Geschichte drumherum zu erzählen gibt. Also ich finde, es gibt ganz viele Musikerinnen und Musiker da draußen, die einfach krasse Backgrounds haben, krasse Dinge erlebt haben und das finde ich eigentlich am spannendsten zu erzählen und das ist mir wichtig. Und generell dieses Bewertungsding von Musik, das ist mir immer schon irgendwie so schief reingegangen, muss ich sagen. Also ich lese mir das schon auch durch, fand das schon cool, wenn jemand 6 Kronen in der Juice gekriegt hat oder wenn es ein 10 von 10 Album auf Pitchfork ist oder so. Aber mir hat da immer so dieser Bewertungsmaßstab zu gefehlt, weil, keine Ahnung, warum soll ich als Torben jetzt sagen, dass dieses Album 5 von 5 Sterne wert ist, wenn du sagst, na, das ist mir aber nur 1 von 5 Sternen wert. Und deswegen finde ich eher mittlerweile, sag ich mal, dieses Gatekeeping, was das ja auch ist, das ist schon jahrelang eigentlich weg. Deswegen lass lieber das nach außen stellen und den Leuten das hinlegen, anhören auf Spotify oder Apple Music oder all den anderen Streaming-Plattformen, können die Leute sich das ja selber.
Musikjournalist, beziehungsweise er mag das Label ja nicht mehr, berechtigter, vernünftiger, nachvollziehbarer Art und Weise, besser gesagt Autor Jan Wehn, war ja auch vor einigen Episoden zu Gast und auch er hat gesagt, früher hat man gerne Rezensionen geschrieben und dann ist einem bewusst geworden, wie und was man da eigentlich tut und es eigentlich total schwierig ist zu sagen, warum etwas gut oder schlecht ist, um dann Punkte dafür zu vergeben. Und ich glaube, bei vielen Leuten, die sich länger schon mit Musikjournalismus beschäftigen, sei es, weil sie dort tätig sind oder weil sie sehr viel über Musik lesen, haben mittlerweile auch eher Abstand davon genommen und sagen, klar, wenn du mir die Geschichte des Albums erzählst, die Entstehung, was dahinter steckt und du das in deine Meinung bettest, weil du eine Person bist, die irgendwie so weit greifbar ist, dass ich sage, okay, ich verstehe schon, warum du das gut findest oder ich verstehe schon, warum du schlecht findest, aber nicht mit einem Dogma von, weil ich sage, ist das so, ist das viel nachvollziehbarer geworden. Und generell in Musikjournalismus, und da bin ich jetzt auf deinen Take gespannt, habe ich zumindest das Gefühl, dass es etwas weg davon gegangen ist, nur zu sagen, na, warum habt ihr jetzt in einem Studio gesessen, warum habt ihr ein Album gemacht, warum ist das technisch so und so, warum ist das inhaltlich so und so, sondern vielmehr noch die Geschichte drumherum bauen. Was ist die Lebensgeschichte des Sängers, des Bassisten, Drummer, der Rapperin, der Sängerin, wie auch immer? Warum sind wir an diesen Punkt gekommen und welcher Kosmos baut sich eigentlich um dieses Album drumherum? Weil, und das ist mein Take, die KünstlerInnen ja mittlerweile Social Media eben als ihre Sprachrohre nutzen und einfach sagen so, ja Leute, ich habe jetzt ein Album gemacht, das hat 16 Songs, ich habe das mit denen und den Leuten produziert, so und so sieht das aus und so hört sich das an. Das sind ja Infos, die hat man schon. Das ist nicht mehr das, was man rauskitzeln muss.
Ja, was ich vielleicht noch ergänzen will zu dem, was ich eben gesagt habe, ist, dass vor allem, was mir schief reingegangen ist, ist diese auf einer Skala, auf einer Punkteskala bewertend. Also ich habe nichts gegen eine gute Review, die sagt, was sie schlecht an einem Album findet und die sagt, was sie sehr gut an einem Album findet. Oder auch ein guter Verriss, den lese ich mir schon auch gerne mal durch, muss ich sagen. Also lache ich auch gerne mal drüber. Es gibt schon so 1-2 Plattformen, laut.de oder plattentest.de, da gehe ich schon auch mal drauf und gucke mir, was die an und wie scheiße die ein Album finden. So, das unterhält mich schon und ich finde, das darf auch auf jeden Fall nicht verloren gehen, weil ja sonst bewegen wir uns am Ende in so einem kritikfreien Raum, was auch nicht gut ist. Ne? Also man muss sich auch manchmal schon ein bisschen ansticheln, finde ich. So, aber ansonsten hast du das, finde ich, schon ganz gut gesagt und das machen wir bei Diffus ja auch, ob das, weiß nicht, ein Zum Dorfguck-Podcast ist, in dem wir mit den Leuten übers Aufwachsen in eher ländlichen Regionen sprechen. Oder dann, keine Ahnung, gehen wir in einem Videoformat in die Heimatstädte der Leute. Oder dann, keine Ahnung, haben wir hier eine Live-Session. Und man baut ja, also guckt sich ja die verschiedenen kleinen Aspekte an, die es so gibt. Und das merkt man auf der anderen Seite auch. Oder wir als Medium merken das, dass ja Artists ganz ja diversifiziert unterwegs sind, ne, dass sie, keine Ahnung, dann ist jemand Koch interessiert, geht zu einer Kochshow, dann ist jemand interessiert an Autos, macht der da ein bisschen was und man versucht da in jede kleine Subkultur oder Nischenkultur reinzugehen und ja, du hast schon gesagt, dass Artists auf Social Media selber, sag ich mal, die Fakten und die Basic-Infos spreaden können, dafür brauchst du uns als Medium auf jeden Fall nicht mehr.
In demselben Interview mit der Taz hast du auch gesagt, du möchtest mit Diffus Zugang zu Kultur schaffen. Wie übersetzt sich das in die Formate, die ihr macht?
Ich glaube, da meinte ich auf jeden Fall mit auch, dass, also eigentlich bis auf das Printmagazin, was wir mit Diffus machen, ist alles kostenlos bei Diffus. Und das war mir auch von Anfang an immer wichtig. Also steht wahrscheinlich am Ende schon in so einer Tradition von so einem Intro-Magazin, ne? Das ist am ehesten vergleichbar, die ja auch immer kostenlos unterwegs waren. Und ich finde es total schön, kostenlose Veranstaltungen zu machen, kostenlos Video-Interviews oder News den Leuten zu geben, weil muss man immer sehen, unsere Zielgruppe ist natürlich auch jung, sagen wir mal zwischen 16 und 26 oder so ist die Hauptzielgruppe von Diffus, ne? Die Menschen, die das lesen und schauen und das, wenn man auf sich selber zurückkommt, ist einfach, guckt, ist einfach die Zeit, wo man kaum Geld in der Tasche hat, ne? Und wenn du dir überlegst, dass du 13 Euro für Spotify oder anderen Streaming-Anbieter, dann für Netflix und so weiter Geld ausgibst, du bist ganz schnell für Medienkonsum bei 50 Euro im Monat und warst dann noch kein Bier mit deinen Friends trinken. So. Und deswegen war es mir immer wichtig, dass wir das kostenlos anbieten und so dieses generell zugänglich machen, ist dann, glaube ich, im nächsten Schritt, was du jetzt, glaube ich, auch wahrscheinlich von mir wissen willst, dass man wirklich auf den unterschiedlichsten Plattformen unterwegs ist. Also es war mir schon immer wichtig, nicht nur einen Blog, sage ich mal, zu haben oder nicht nur einen YouTube-Kanal, sondern auch immer zu gucken, was ist gerade die Plattform, auf der man sein muss. Naja, vor ein paar Jahren kam TikTok, waren wir, okay, wir müssen jetzt auf TikTok gehen und bauen diesen Kanal auf. Und dann 2023 gesagt, okay, lass doch mal diesen anachronistischen Schritt machen, wieder ein Printmagazin machen, weil wir wollen im echten Leben stattfinden. Wir bemerken, dass die Leute wieder Bock haben, ne, auf Veranstaltungen zu gehen, aber auch was in der Hand zu halten. Und dann gesagt, okay, komm, wir machen dieses Heft zweimal im Jahr, um einfach den Leuten was mitzugeben. Und wenn du auf dem Wohnzimmertisch liegst, ist es was anderes, als wenn du weggeswiped wirst auf TikTok. So, ne?
Trotzdem überlebt natürlich eine Plattform, ein Magazin nicht von Luft und Liebe. Wie finanziert sich Diffus, beziehungsweise was ist da auch dein Anspruch an die Art und Weise, wie man so etwas dann aufsetzt?
Finanzieren uns komplett über Werbung. Ich habe gesagt, dadurch, dass wir alles kostenlos anbieten müssen, außer das Printmagazin, müssen wir irgendwie gucken, wo die Kohle herkommt. Deswegen, wir machen ganz viele Werbekooperationen. Keine Ahnung, schönes Ding. Letztes Jahr mit Adidas haben wir zusammengearbeitet, haben mit Zartmann eine Dokumentation gemacht, haben wir ihn auf 3 oder 4 Tourstops begleitet und so seine ganze Journey ein bisschen erzählt. Wir haben jahrelang mit Havana Club zusammengearbeitet, haben wir mit Miri Davutwandi das Format Diffus Untergrund gemacht, wo wir Newcomer-Rapper, Rapperinnen getroffen haben in ihren Heimatstädten. Und das sind eigentlich so Sachen, die ich total gerne erzähle, weil das irgendwie coole Integrationen von Brands sind. Und es sind Brands, die checken, dass man jetzt nicht überall ein riesen Logo drauf klatschen muss, sondern dass man eher über Inhalt kommt und Sachen ermöglicht, ne? Also Formate ermöglicht, und das probieren wir tagtäglich, ne? Also in meinem Team arbeiten diverse Leute, die sich damit beschäftigen, die Dinge, die wir so machen, an Marken zu verkaufen, und das ist ein großer Hustle, aber macht total Spaß. Oder keine Ahnung, mit Instax, so Sofortbildkameras, waren wir mal 2 Festivalsommer unterwegs, haben dann vor und nach Auftritten von Artists direkt an der Bühne so Fotos gemacht, die direkt bei Instagram gepostet, und wir versuchen immer, dass es irgendwie einen Mehrwert gibt. Und ich glaube auch, dass das Verständnis für solche Kooperationen im Jahr 2026 ein ganz anderes ist als noch 2014, so muss man sagen. Also wir haben da, glaube ich, das kannst du an einer Hand abzählen, wo wir mal einen negativen Kommentar dazu bekommen haben. Im Gegenteil, ne? Also ganz oft kriegen wir auch so positives Feedback, dass die Leute sagen, Mann, geil, dass ihr das überhaupt macht. So.
Da ist man dann ja schon sehr in diesem ganzen Culture-Marketing-Ding drin. Ja? Also welche Marke passt zur Kultur? Wo ist es eine Übernahme der Kultur, oder wo ist es ganz im Gegenteil, und das ist ja der Best Case, dann halt etwas, wo es einfach dazu passt, wo kann man sich gegenseitig 1 + 1 = 3, ne, die berühmte Rechnung, wo kriegt man das mathematisch hin? Ist das etwas, du sagst, es ist ein Hustle, es macht aber auch Spaß, es ist spannend, aber ist es etwas, was du als Notwendigkeit begreifst, oder auch etwas, was in der Entwicklung von ich wollte eigentlich nur über Musik schreiben und jetzt spreche ich auf einmal mit Marken, wie wir sie im Rahmen unserer Formate integrieren können, etwas, was du, und jetzt kommt's, positiv oder negativ siehst?
Ich bin da ja komplett reingerutscht auch, ne? Ich wollte eigentlich nur über Musik schreiben oder mal irgendein Video drehen, so auch meistens hinter der Kamera. Ich glaube, dass ich jetzt mal hier vor der Kamera sitze, passiert nicht so oft. Aber ich bin da total reingerutscht und wie gesagt, anfangs überhaupt keine Ahnung gehabt, wie man sowas überhaupt finanziert. Und das war 2014 wahrscheinlich auch nochmal ganz anders als jetzt, muss man dazu sagen, ne? Aber ja, ich habe mir da nie richtig Gedanken drüber gemacht, sondern irgendwann war es dann so, okay, ich muss jetzt erstmal mein Gehalt bezahlen. Und dann damals, als Daniela zum Beispiel fest bei Diffus als erste Mitarbeiterin angefangen hat, jetzt bin ich auch noch für eine andere Person verantwortlich. Jetzt müssen wir mal gucken. Und dann, manchmal ist dann aber auch so eins zum anderen gekommen, ne? Dann spricht man mit Leuten oder wie mit Miri dieses Format zusammen entwickelt und ja komm, dann lass doch mal gucken, jetzt schicken wir das einfach mal 10 Leuten und mal gucken, was dabei rumkommt. So, und da gab es diesen Begriff Cultural Marketing, glaube ich, noch gar nicht. Oder
nee, das ist so ein Buzzword der letzten 4-5 Jahre auf
jeden Fall. Genau, und deswegen, da war es einfach...
Auch wenn es die Sache per se natürlich schon immer irgendwie gab.
Total.
Keine Frage, ne? Aber ja. Kind braucht ja einen Namen.
Total, und da ging es einfach nur drum, okay, lass gucken, dass wir irgendwie unsere Miete bezahlen können. So.
Hast du überhaupt nochmal abseits, also Studium, Diffus, gab es nochmal einen anderen Job, den du gemacht hast in deinem Leben?
Ich habe Vollzeit tatsächlich noch nie woanders gearbeitet. Ich habe immer mal so entweder Freelance so ein bisschen nebenbei was gemacht, mal hier ein EPK gedreht oder ein Interview gemacht. Und dann hatte ich mal so einen Halbtagsjob in einem Label, wo ich aber so Grafiken gebaut habe eigentlich. Okay. Genau. Aber es war, muss man schon sagen, alles immer so mit dem Anspruch, okay, ich muss mir irgendwie meine Miete verdienen, damit ich Diffus machen kann.
Mhm. So. Wir haben uns kennengelernt vor, und ich habe gestern nochmal nachgeguckt, 11 Jahren.
Ja.
Das ist lange her. Ja. Da hast du den Künstler Olsen interviewt, den ich zu dem Zeitpunkt auf einen Festivalslot begleitet habe und später dann noch auf Tour, war hier auch schon zu Gast. Die Episode gibt es ja auch schon beim BCC. Und du saßt hinter der Kamera und hast die Fragen gestellt. Irgendwann, über die Jahre hinweg, habt ihr Formate gebaut, wo ihr euch immer RedakteurInnen eingeladen habt, die dann in dem Moment Host waren. Das ist, wie angesprochen von dir gerade schon, Miriam gewesen, das war auch Jan Wehn, das waren auch andere Leute.
Du warst das auch mal.
Ich war das auch mal, im gewissen Sinne zumindest. Aber es war halt immer mal so, es waren bekanntere Leute bei, es waren unbekanntere Leute bei. Ihr habt auch viele Türen halt für Leute aufgemacht, um sich zumindest auch mal auszuprobieren oder den nächsten Schritt zu gehen. Ich habe das immer so verstanden, als wer am besten auf das Thema passt, der hat jetzt die Möglichkeit, was darum zu gestalten. Ist das nur mein Blick von außen gewesen oder war das auch der Gedanke intern?
Es war schon auf jeden Fall der Gedanke. Und ein zweiter Gedanke war, also ich habe es eben gerade schon gesagt, ich wollte von Anfang an nie vor der Kamera stehen. Da fühle ich mich einfach nicht so wohl. Und du hast es angesprochen, ne, als ich mit Olsen zum Beispiel das Interview da beim Dogville Festival gemacht habe, da habe ich dann meine 2 Kameras dahingestellt, habe die Fragen gestellt und noch den Ton gepegelt. So. Das war immer viel parallel, aber hat man so gemacht. Und ich war schon immer Fan auch von Leuten wie Lotti Vis-a-vis, ne, bei 16 Bars damals, wie die Interviews gemacht hat. Hab aber trotzdem auch beobachtet, wenn sich Plattformen von einer Person abhängig gemacht haben, dass das früher oder später schiefgegangen ist.
Und das war ja immer so.
Ja.
Es war Lotti war 16 Bars,
ja.
Nico Backspin, gut, er trägt es im Nachnamen, aber ja. War auch Backspin.
Ja.
Und was hatten wir noch? Toxic war Rap.de.
Aria bei Hip-Hop.de.
Aria bei Hip-Hop.de.
Auch.
Also
Roos auch.
Genau. Entschuldigung, Toxic war Hip-Hop.de, Aria dann auch, dann Roos. Da hat man schon angefangen, so ein bisschen aufzuteilen. Da war es aber auch eher noch so in so einer Richtung, Roos hat ja nicht das gemacht, was Aria und Toxic auch gemacht haben. Bei Rap.de war es ganz lang Steiger, so rum war es richtig. Also gerade bei den Hip-Hop-Formaten haben wir das gesehen. Ehrlicherweise muss ich zugeben, auch wenn ich die Musikrichtung höre und mich dafür interessiere, ich habe nicht viel Richtung Metal, Richtung Indie, Richtung Hardcore, Punk und ähnliches gesehen. Das kam jetzt in den letzten Jahren immer auch verstärkter durch das Thema Podcast. Und dann war es eher Videopodcast als wirklich dann die Art der Formate. Aber natürlich, also es war dann immer irgendwie ein Gesicht und dann hat man im Endeffekt gehofft, dass das lange so weitergeht und dass nicht entweder die Person irgendwann mal keinen Bock mehr hat oder vielleicht auch mal einen Shitstorm oder dass das Format weiterhin besteht. Und die Person immer noch ein Format hat, über das sie sprechen kann. Den Split hat es ja häufig genug gegeben. Das wolltet ihr verhindern.
Genau, das fand ich immer so ein bisschen, ja, so eine Gefahr, ne? Weil ich hatte schon immer Bock, dass Diffus als diese Marke, sage ich mal, da steht und so als Plattform da steht und dann, wie du gesagt hast, eher so eine, ja, so ein Sandkasten ist, in dem ganz viele Leute was bauen können, so, und deswegen immer probiert, einfach mal irgendwen zu fragen. Salva Humsi zum Beispiel ganz am Anfang mal gefragt, hast du mal Bock, hier ein Interview zu machen? Ja, hat sie Bock, und ne, krass, was die heute zum Beispiel macht. Oder Jan Wehn, ja, oder Jan Wehn, ne, ganz am Anfang.
Oh, Shoutout.
Oder auch du am Anfang Sachen gemacht, und das fand ich immer total schön, dass ganz viele Leute auch so an diese Idee geglaubt haben, weil, sagen wir mal ehrlich, damals gab es einfach kein Geld, ne? Das muss man sagen, das haben alle irgendwie plus minus gemacht, weil sie Bock drauf hatten und das...
Oder auch das für sich als Plattform natürlich nutzen wollen. Total. Das war ja auch geil, man muss das ja auch von der anderen Seite sehen, und das kann ich ja in dem Fall ja auch sagen. Es gab ja auch endlich mal wieder ein Format, wo man rein konnte, weil das war ja auch so. Du hättest ja nicht zu 16 Bars gehen können und sagen können, du, ich glaube, Lotti, die hat bestimmt nächste Woche mal auch Bock, Urlaub zu machen. Ich mach das jetzt mal. Es hätte ja überhaupt nicht funktioniert. Ja. Aber Diffus hat halt einfach die Möglichkeit geboten zu sagen, wir haben hier eine Plattform, wir haben hier Formate, hast du Bock drauf? Oder auch, und deswegen, wir haben uns ja über die Jahre auch immer ausgetauscht und gesagt so, ey, ich habe ja auch mal eine Idee, wollen wir mal darüber sprechen.
Ja.
So. Und ich habe das immer auch als, gerade aufgrund dieser genrefreien Barrieren, also eben keine Barrieren, genrefrei so richtig, als solches verstanden, dass du eben total viele Möglichkeiten auch hast. Und es ist auch so ein bisschen der Gedanke, den ich bei BCC verfolgt habe, zu sagen, ich möchte mich nicht nur auf ein Thema konzentrieren im Sinne eines Genres, sondern zu sagen, in der Kultur passiert ganz viel, und jetzt habe ich die Möglichkeit, einen Wilson Gonzalez Ochsenknecht einzuladen, mit dem über Filme und Musik zu sprechen, aber genauso gut einen Hikmet einzuladen, mit dem über Sneaker zu sprechen, oder halt eben auch einen Torben und mit dem über Musik und Popkultur zu sprechen.
Ja.
Um einfach die Möglichkeit zu bieten, dass viele interessante Geschichten zusammenkommen. Die habt ihr über die Jahre ja in den unterschiedlichsten Formaten, du hast es gerade schon angesprochen, online, Social Media, aber natürlich auch Podcast, Videoformate etc. Gebaut, gemacht und getan. Aber dann Ende 2023 auch gesagt, es braucht wieder Print. Du hast gesagt, die Leute wollen wieder was in der Hand haben, was Haptisches. Es liegt dann auf dem Küchentisch, auf dem Schreibtisch, Nachttisch, Wohnzimmertisch, ja, vielleicht auch mal auf dem Boden, vielleicht hält man es auch hoch in die Luft, vielleicht rahmt sich ja auch jemand das Cover ein, aber gerade da auch unterschiedlichste Leute, die wir auf den Covern jetzt gesehen haben, angefangen von Casper, SSIO, Brutalismus 3000, Nina Chuba, Provinz, ich glaube, dann habe ich alle, und jetzt Ikimel.
Ja.
Vergessen? Nee, ich glaube, es passt, ne?
Richtig.
Was ist der Gedanke dahinter, zu sagen, jetzt aber nochmal als Print? Nicht nur im Sinne des Haptischen, sondern auch, was sind die Geschichten dahinter, die ihr erzählt? Und natürlich auch so, wie kriegt man so ein Cover? Wonach entscheidet ihr das?
Ja. Ich fand Printmagazine schon immer super, muss ich sagen. Also ich habe es eben schon gesagt, ich fand die Intro toll, ich fand die Juice toll, ich fand Specs und Visions toll. Und habe die teilweise alle irgendwie abonniert gehabt. Manchmal hat man auf Festivals so umsonst Abos für 2 Monate gekriegt. Das war mein Grind auf jeden Fall. genau, aber das fand ich schon immer super und habe das auch ganz lange Jahre gesammelt, bis ich dann irgendwann nach diversen Umzügen wirklich keinen Bock mehr hatte, das alles mitzuschleppen. Aber ich war schon immer Print-Fan, und als ich dann mit Diffus angefangen habe, gab es schon viele Printmagazine noch. Und die haben das online nicht so richtig hingekriegt. Da blende ich jetzt wirklich mal die ganzen Rap-Plattformen, 16bars, hiphop.de, rap.de und so weiter aus. Die haben das alle super gemacht. Aber gerade im Bereich von Indie, Rockmusik und so weiter gab es online einfach nichts. Keine innovativen Formate. Ne? Und deswegen habe ich, glaube ich, ganz lange Zeit bei Diffus mich erstmal auf Online-Formate, auf Videoformate vor allem fokussiert. Es gab aber im Hinterkopf bei mir schon immer diesen Gedanken, Mann, wenn man das irgendwann mal als Print machen könnte, vielleicht auch nur als One-Off-Ding, das wäre schon irgendwie cool.
Du hast sozusagen das Narrativ immer umgedreht.
Ja. Ja.
Wo andere dann gesagt haben, wir haben ein Printmagazin, weil wir uns eben schon irgendwie Anfang der 90er gegründet haben und wo wir jetzt irgendwie versuchen, online zu machen, mal mehr recht als schlecht.
Ja.
Hast du es umgedreht und gesagt, naja, wir funktionieren ja online, jetzt kann ich auch ein Printmagazin machen.
Ja.
Geiler Approach.
Ja, irgendwer hat auch mal zu mir gesagt, Mann, jetzt habt ihr ja erst die ganzen Printmedien tot gemacht und jetzt macht es selber wieder. Das würde ich abstreiten, so dass wir die tot gemacht haben, aber fand ich
nicht. Ja, die haben auch schon ein bisschen selbst dafür gesorgt, dass es in gewisse Richtungen geht. Ich verstehe mittlerweile auch Printmagazine auch eher nochmal als eine Art Sammelobjekt. Genau, es ist so ein bisschen wie auch das Comeback der Vinylschallplatte. Natürlich kannst du sie nutzen und sie hören und es ist immer auch eine ganz besondere Stilistik. Ich liebe ja auch Vinyl, aber es ist eher wahrscheinlich nochmal ein, ich hab es, es ist haptisch, großes Cover, geiles Inlay, vielleicht Gatefold, ich stelle mir die in den Schrank, klar kann ich sie benutzen, aber dann höre ich Musik vielleicht über die Streamingdienste oder hab die Sachen gekauft oder ne, wie auch immer, eher digital. Und bei einem Magazin dann nochmal durchzublättern und sich Geschichten durchzulesen, die dann eventuell auch gar nicht so super viel einfach nur mit einem Release zu tun haben und zeitlich begrenzt sind, sondern eher andere Geschichten aufziehen. Das hat man bei euren Cover Stories immer auch gesehen. Plus, es war ja da auch wieder diese eklektische Mischung. Ne? Also ein Casper auf dem Cover, aber im Magazin war dann nochmal wer ganz anders, den man vielleicht auch entdeckt hat, wo man vielleicht sich das Magazin wegen Casper gekauft hat. Aber dann da drin nochmal ganz andere Bands gefunden hat. Wie ist so die Auswahl? Und nochmal die Frage angegangen, so wie kriegt man das Cover?
Ja, okay, nacheinander vielleicht. Also Auswahl finde ich auch total wichtig. Also jetzt zum Beispiel die neue Ausgabe, die jetzt mit Ikimel auf dem Cover erscheint. Da haben wir dann eine große Ikimel-Story drin, haben aber auch eine Story über Metal in so Botswana, also in Subsahara-Afrika-Staaten drin. Oder Kecht Erek, so ein Black-Metal-Artist aus der Ukraine, der in Berlin mittlerweile lebt. So, das existiert nebeneinander. Dann ist aber auch Baran Kok drin und eine Reportage über jemanden, der in einer Berliner Jugendstrafanstalt mit jugendlichen Rap-Songs macht. So, das findet irgendwie nebeneinander statt. So. Und ey, das Cover ist tatsächlich immer ein langer Prozess. Wir versuchen uns immer so lange wie möglich auch Zeit zu lassen, das irgendwie auszuwählen und dann am Ende anzufragen. Am Ende ist immer, ne, gucken wir, passt das irgendwie in die Reihe? Keine Ahnung, wenn jetzt eine Band auf dem Cover war, fänden wir dann auch mal wieder einen Rap-Artist cool. Wenn ein Typ auf dem Cover war, finden wir es cool, dass das nächste Cover auch wieder eine Frau ist, oder eine Flinterperson. Und da gucken wir immer, dass es so zusammenpassen muss. Dann muss es natürlich noch reinpassen. Wir kommen zweimal im Jahr mit dem Printmagazin, jetzt ne, im Frühjahr und im Herbst. Meistens kriegt man die Artists ja nur, wenn die irgendwie gerade ein bisschen Promo machen. Das heißt, da ist man auch wieder eingeschränkt und dann kommt eins zum anderen. Und jetzt bei Ikimel haben wir schon lange irgendwie probiert, ne, mit ihr immer mal Sachen zu machen, haben schon Videoformate mit ihr gemacht und dann habe ich so gehört, okay, ihr Album kommt, lass sie doch mal anfragen, ob sie da Bock drauf hat. Ne? Und einfach angefragt und dann war so, ja, haben wir Bock drauf, finden wir cool. Genau, und dann geht's los. Was macht man? Was macht man für eine Story? Was macht man für ein Fotoshooting? Und das ist immer ein Riesenprozess. Also wir haben jetzt im Januar angefangen, ne, daran zu arbeiten.
Und jetzt haben wir viele, viele weitere Wochen schon ins Jahr ziehen lassen. Genau,
Mitte Mai, 13. Mai kommt's raus, ja.
Wie oft hast du dich nicht durchsetzen können, wenn es um die Coverentscheidung ging, bisher?
Das ist schon immer sehr demokratisch und da bin ich irgendwie froh, muss ich sagen, dass unsere Redaktion, wir sind so 5, 6 Leute, die da dran so im Kern beteiligt sind, dass wir dann schon immer so dieselbe Meinung eigentlich am Ende haben. Also du lachst gerade, aber es ist tatsächlich schon so, da gibt es jetzt nicht so diese Alleinherrschaft, muss ich sagen, das wäre mir auch nichts.
Ja, muss es ja aber auch anscheinend nicht, aber wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, die 5 Leute in der Redaktion würden jetzt sagen, so, aber wir wollen jetzt Künstler XY und du sagst so, nee, hättest du oder würdest du dir das rausnehmen, am Ende des Tages die Entscheidung zu treffen?
Ja, irgendeiner muss am Ende auch die Entscheidung und auch die Verantwortung, Entscheidung treffen und Verantwortung tragen, ne? So ist es ja auf jeden Fall. Aber wenn da jemand sehr gute Argumente für irgendwas hat, dann bin ich da immer offen für tatsächlich. Und das muss ich sagen, da bin ich auch sehr froh drüber, dass bei uns im Team da jetzt nicht so Ego-Dinge eine Rolle spielen. Am Ende geht es immer darum, okay, wir wollen das Beste fürs Diffus-Cover rausfinden. Und keine Ahnung, ne, beim zweiten Cover war es dann ja auch eine sehr krasse Entscheidung, Brutalismus 3000 draufzunehmen. Da hat niemand mit gerechnet, weil dann war Casper auf dem ersten Cover irgendwie naheliegend, findet viel im Diffus-Universum statt, aber dann Brutalismus war ein krasser Bruch, ne? Und dann Nina Chuba wieder irgendwie naheliegender und das ist am Ende immer das, was wir auch probieren und ja, am Ende schränkt, was ich eben schon meinte, schränkt man sich selber, glaube ich, auch durch das Release-Datum und dann Artists, die in diesem Zeitraum was rausbringen, schon auch ein, ne? Weil so funktioniert es am Ende auch, dass die meisten Artists nur mit einem sprechen, wenn sie auch gerade was zu bewerben haben.
Ja, davon sollten Artists meiner Meinung nach ja weggehen. Ich finde, sie haben ja immer genug zu erzählen. Von daher, ey, Promophase, 365 Tage im Jahr, let's go. Gab es irgendwas, wo du das Gefühl hast, boah, da habe ich richtig in die Scheiße gegriffen, das war eine dumme Entscheidung, das war ein schlechtes Thema, das haben wir nicht richtig, nicht gut gemacht oder ähnliches?
Fürs Printmagazin oder generell?
Boah. Ich meine, 11 Jahre, mittlerweile 12. Lange Zeit.
Gute Frage. Boah. Würde mir jetzt ad hoc nichts richtig einfallen. Also ich glaube, man hat über die Jahre schon viel gelernt, gerade wenn es so um Themen wie Verdachtsberichterstattung oder so geht. Da haben wir schon auch manchmal daneben gegriffen oder vielleicht auch nicht früh genug über Dinge berichtet. Das muss man schon ehrlicherweise sagen, aber das ist einfach auch ein Prozess, in dem man sich da befindet und wo man auch einfach lernen muss. Ne?
Und ich glaube, Menschen vergessen häufig, dass hinter Produkten trotzdem Menschen stecken.
Total.
Die ja auch Dinge tun und man nicht davon erwarten kann, dass immer alles sofort so läuft, wie man sich das gerne selbst vorstellt. Total. Aber klar, die Verantwortung ist natürlich trotzdem da. Man möchte ja auch, wenn man sich nach draußen begibt und sagt, wir haben hier eine Plattform, ein Magazin, dann möchte man es natürlich auch richtig machen. Was wäre aber so dein Tipp, oder vielleicht gar nicht Tipp, sondern was glaubst du, wie man 2026 überhaupt noch so etwas Popkulturelles, wie ihr es macht, auf die Beine stellen kann? Was braucht es dafür? Ist es am Ende des Tages vielleicht tatsächlich einfach nur erstmal die Leidenschaft dafür?
Ja, absolut. Das finde ich, man muss einfach Bock drauf haben. So. Und ich beobachte das schon. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt Diffus 2026 nochmal starten würde, würde ich es auch ganz anders machen.
Was würdest du machen?
Ich würde wahrscheinlich einfach einen TikTok-Account machen. Da wäre natürlich wieder das Problem, dass ich nicht gerne vor der Kamera stehe. Und
das Workaround finden. So. KI hilft vielleicht.
Ja, vielleicht.
Was ist, ne? Ein KI-Avatar, Moderator, sowas in die Richtung.
Aber ja, man muss auf jeden Fall Bock drauf haben und man muss sich dessen bewusst sein, dass wenn man anfängt, es eine ganz lange Durststrecke geben wird, in der man wahrscheinlich nichts damit verdient und viel reinstecken muss. Ne? Also ich weiß noch, anfangs, als Studienkolleginnen und Kollegen im Sommer in Urlaub gefahren sind und so, habe ich das Geld investiert, um auf Festivals zu fahren und da Interviews für Diffus zu machen. Und ich glaube, da muss man einfach Bock drauf haben, auf diesen Verzicht, sage ich mal. Aber genau, man muss einfach Musik lieben, man muss lieben, mit Leuten zu sprechen und sich Themen anzunehmen. Und ich finde, da draußen gibt es gerade total, jetzt nicht total viele im Musikbereich, aber es gibt schon einige coole Leute, die super gute Sachen machen. Ne? So eine Matilda Gelito macht super coole Sachen. Auch eine Jule von Flutwelle hat mit Flutwelle jetzt, glaube ich, eher so ein bisschen nicht aufgehört, er macht da weniger, aber es ist eine total coole Person, die guten Approach hat, an Dinge ranzugehen. Lilly macht viel Deutschrap-Content, das gucke ich mir auch gerne an und ja, auch sonst, ne, muss man auch einfach mal sagen, Leute, die das schon Jahrzehnte machen, wie Toxic mit hiphop.de, mit dem ich mich auch immer gerne austausche, das ist total schön zu sehen, dass die Plattform einfach immer noch gibt. Auch ein Aria, der unfassbar gute Interviews macht, jetzt bei Apple Music, total schön. Und das zeigt, glaube ich, dass man, wenn man dranbleibt und Bock auf die Sache hat, sich da auch Wege auftun, aber es ist halt schon, ja, wie ich gesagt habe, eine lange Durststrecke am Anfang. Ja.
Was glaubst du, wie kritisch muss Popkulturjournalismus 2026 sein oder auch wie kritisch darf er sein?
Also ich finde, er darf so kritisch sein, wie er sein möchte und muss an vielen Stellen auch sein. Also ich habe es eben gerade schon erwähnt, ne? Es gibt alle 2 bis 3 Wochen kommt ein neuer Fall von sexualisierter Gewalt oder Übergriffigkeit. Da muss man den Finger drauflegen, in die Wunde legen, ist total wichtig. Ansonsten, ey, am Ende muss das immer jemand, muss das jeder so machen, wie er oder sie sich fühlt. Ne? Wenn jemand das persönlich nicht tragen kann, sich die ganze Zeit mit harten und schweren Themen auseinanderzusetzen, sondern einfach nur Bock drauf hat, Musik zu empfehlen, just do it. Wenn du Bock drauf hast, nur mit Menschen zu sprechen und Interviews zu machen, just do it. So, ne? Und am Ende geht es, glaube ich, gar nicht darum, jetzt überkritisch zu sein und alles zu zerreißen, sondern Ich glaube, man müsste sich immer wieder drauf besinnen, dass man ja schon auf eine Art einen journalistischen Anspruch hat und auch Dinge hinterfragt und auch sich nicht davor scheut, sage ich mal, die unangenehmen Fragen zum Beispiel in Interviews zu stellen. Aber wenn das nicht dein Ding ist und du hast, wie gesagt, einfach nur Bock, Musik zu empfehlen, dann finde ich das auch okay. Ich finde, da gibt es für alles, gibt es seine, so eine Daseinsberechtigung.
Und was glaubst du, wie objektiv kann und muss popkultureller Journalismus 2026 sein?
Ich glaube, das würde ich auch zweiteilen tatsächlich. Also wenn du nur über Musik sprichst, dann kannst du so objektiv sein, wie du willst. Ne? Dann ist es egal, ob du Zugänge zu Artists hast oder nicht. Da kannst du alles scheiße finden und dann ist es auch in Ordnung. Wenn du aber mit Artists sprechen möchtest, die zum Interview treffen willst, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Ne? Also wie viele Rap, Deutschrap-Beefs mit Interviewern haben wir in den letzten 10, 15 Jahren gesehen? Ne?
Dann hat, zu viele.
Da hat jemand irgendwie schlecht über wen gesprochen oder berichtet und dann gibt es halt keine Interviews mehr. Und da so den guten Mittelweg zu finden, ist extrem schwierig. Ich persönlich gehe immer an die Sache ran, dass ich Bock habe, Musikjournalismus, wenn man das so nennen will, so zu betreiben, dass es die Primärquellen braucht. Also ich möchte gerne, dass wir mit Menschen sprechen und, wie wir es vorhin schon besprochen haben, coole Formate machen. Trotzdem an der richtigen Stelle auch nachfragen und nachfassen und vielleicht auch mal die unangenehme Frage stellen. Aber das kann ja trotzdem auch mit Respekt passieren.
Ihr habt zuletzt eine Diskussion angestoßen und das war die Überschrift des Artikels von Linda Wagner, dass Deutschland seine Stars hasse. Ich zitiere mal kurz die Conclusio. Wenn es eine Neid-Weltmeisterschaft gäbe, hätten die Deutschen den Titel gepachtet. Wie stehst du zu dem Artikel und der Aussage?
Ich finde den Artikel sehr gut, den Linda geschrieben hat tatsächlich. Wir haben vorher schon in der Redaktion ganz lange über das Thema gesprochen, weil wir das natürlich auch in unseren Kommentarspalten beobachten. Wenn man irgendwann so eine kritische Masse erreicht hat an Reichweite und an Größe, merkt man auch, dass die Menschen eigentlich nur noch negativ kommentieren und gar nicht mehr, wenn sie was gut finden oder selten, sage ich mal. Und dann haben wir das eben bei ganz vielen Artists beobachtet. Da für diesen Artikel haben wir als, oder hat Linda dann als Beispiele Nina Chuba oder Zartmann genommen, weil es einfach gerade so die größten Artists waren, mit denen wir uns in den letzten ein, zwei Jahren beschäftigt haben in Deutschland. Und da haben wir gemerkt, so, es geht einfach weg von fundierter Kritik, sondern es geht nur noch ums Äußere oder es geht nur noch darum, jemanden runterzumachen. Und ich finde, das kann man in Deutschland, wenn man das so historisch betrachtet, schon immer wieder sehen. Wie lange wurde sich über Udo Lindenberg lustig gemacht? Ja, hier, der ist irgendwie, wie der redet und wie der sich da auf der Bühne bewegt. Jetzt ist er Kult, aber vor 15, 20 Jahren war der eine Witzfigur. Ne? Und wir haben halt viel darüber geredet, dass wir das Gefühl haben und dann das dann auch an ein, zwei Studien, die wir rausgefunden haben, natürlich belegbar ist, dass Deutschland schon eher einfach ein neidisches Land ist und dass hier wenig miteinander gemacht wird, sondern ganz viel gegeneinander. Und ich hoffe einfach, dass sich sowas in Zukunft ändert, auch im, sagen wir mal, Medienbereich oder wie Leute miteinander arbeiten. Und das habe ich bei Diffus schon immer auch probiert, ne, um wieder darauf zurückzukommen, da eher eine Plattform zu bieten, bei der ganz viele was reingeben können, gar nicht gegeneinander zu arbeiten. Und meinte schon, ne, ich bin mit Toxic von Hip-Hop.de im Austausch, Nico, Backspin und ich mag das, mit ganz vielen Leuten im Austausch zu sein und eher so dieses Musikding in Gänze nach oben zu bringen und nicht sich gegenseitig so in den Rücken zu stechen.
Ist es das, was Musikjournalismus 2026 auch braucht?
Ich glaube schon, ne? Man, wenn man so will, konkurriert man gegen Creator. So, geh auf TikTok, kannst du jetzt anfangen und den größten Musikchannel in Deutschland erschaffen. Und ich glaube, was uns dann am Ende auszeichnet, ist, dass wir schon eine Redaktion da sitzen haben. Wie gesagt, da sitzen 5, 6 Leute, die sich den ganzen Tag austauschen und über Dinge unterhalten und auch diskutieren, ne? Wie lange wir da manchmal sitzen und sagen, ja, das können wir so nicht machen, wir müssen es so machen und ne, bis da ein Konsens gefunden wird. Und
es hat einen journalistischen Anspruch.
Genau, es hat einen journalistischen Anspruch und auch da, ne, das heißt gar nicht, dass wir alles richtig machen, im Gegenteil, wir machen viele Fehler, aber ich finde, das braucht es unbedingt, um ja, weiterzukommen und ich glaube, am Ende können wir nicht da sitzen und nur sagen, hey, es geht jetzt alles, wir alle sind TikTok-Creator und machen einfach so zu Hause unser Ding vor sich hin, dann, ja, dann geht so dieses Zusammenarbeiten einfach verloren und ne, soll gar nicht abwertend klingen. Ich habe ja eben auch ganz viele Creator genannt, die total tollen Content machen und sich ja auch dann schon teilweise wieder in redaktionelle Kontexte begeben und das finde ich am Ende wichtig. Man muss vom Inhalt kommen und dann, ja, mit Menschen zusammenarbeiten.
Ist Ragebait der größte Feind guten Journalismus?
Gute Frage. Ne? Ich habe da letztens drüber nachgedacht, dass zum Beispiel eine Plattform wie Noisy eigentlich ja vor 10, 12 Jahren nur Ragebait betrieben hat. Und da sind die eine Zeit lang ganz groß mit gewesen. Und dann hatten die Leute einfach keinen Bock mehr drauf. Und dann war es vorbei. Und ich glaube, ja, man muss sich durch diese Aufmerksamkeitsökonomie so ein bisschen durchschiffen. Ne? Natürlich nennen wir diesen Artikel "Warum hasst Deutschland seine Stars?" auch sehr angespitzt.
Ja, aber es ist eine catchy Headline und jetzt nicht direkt Ragebait-Level, weil Ragebait, und da würde ich dir tatsächlich auch widersprechen wollen, was Noisy anbelangt, ist für mich viel stärker ein ohne Grundlage existierendes Wütendsein. Mhm. Und das, was Noisy gemacht hat, das war natürlich überspitzt. Da waren viele Dinge...
Viel Clickbait auch.
Ja. Viel, ja, Clickbait auch in eine gewisse Richtung, durchaus, wahrscheinlich schon auch. Aber Ragebait ist für mich das Hassen um des Hassenwillens. Ja. Und dann hat es mit Inhalten nichts zu tun. Denn ich finde, es gibt einen Unterschied, ob man sagt, ich finde jetzt etwas, und jetzt geht es mir nicht um die Wortwahl von wegen, ich finde nicht gut und ich hasse, so, das meine ich gar nicht. Aber es geht nicht darum zu sagen, ich finde es nicht gut aus den und den Gründen, sondern ich finde es einfach nicht gut und die Gründe sind aber egal, aber jetzt lasse ich da meinen Frust raus. Und das ist für mich Ragebait. Und ich finde, das ist ein Phänomen, was sich über Social Media noch verstärkt hat und wo ich ehrlicherweise auch sehr drüber gestolpert bin, als Sahide in einem Interview zuletzt gesagt hat, dass es am Ende des Tages ihr Erfolgsmodell ist. Dass sie sagt, ich kann die Dinge eigentlich gar nicht so gut, aber wenigstens kann ich was, worüber sich Menschen aufregen. Und ich weiß nicht, ob das der Approach erstens für Kunst und zweitens auch für ein erholsames Leben sein sollte, was sie aber am Ende des Tages natürlich immer noch selbst entscheiden muss. Trotzdem, sie ist wie alt? 15 gerade? 14? Ja, 15? 16, 16 mittlerweile?
17 irgendwie, ja.
Wie auch immer. Ja. Aber ist das die Grundlage, worauf du das fußen möchtest, was du in dem Moment gerade tust? Ich tue mich da sehr, sehr schwer mit.
Ich tue mich da auch schwer mit, muss ich sagen. Aber das ist auch, weil es, also ne, gegen, sage ich mal, dieses Positive, auf dessen Basis ich ja diffus gegründet habe, auch spricht. Ne? Ich bin immer von einem Wohlwollenden ausgegangen. Ich will Leuten was Neues zeigen. Ich will, sag ich mal, den Blick erweitern. Und hast du schon auf jeden Fall einen Punkt, dass dieses einfach Hass um Hass, des Hassens willen, ist, finde ich, schon schwierig. Aber man muss, glaube ich, auch dazu sagen, dass Kunst ja auch schon immer spalten wollte. Es gab ja immer schon auch, egal ob bildende Künstlerinnen und Künstler oder auch Musikerinnen und Musiker, manche wollen einfach auch schon immer die Welt brennen sehen und dadurch bei Leuten was auslösen. Ne? Und wenn es dann jetzt eben Ragebait ist oder dass man, keine Ahnung, wie Sahide auf TikTok tanzt und sich alte Männer darüber aufregen, dass das ja gar kein Rap ist, mein Gott, so, ne? Also auch da irgendwie macht das wenig mit mir, so dass ich sage, das darf es nicht geben, so, ne? Also ich finde, das hat alles seine Daseinsberechtigung. Also ja, für mich persönlich ist es das nicht und ich will auch nicht den ganzen Tag im Internet sitzen und die ganze Zeit nur Hass und Konflikte austragen. Dafür bin ich auch einfach nicht gemacht. So.
Und genau deswegen ist ja Ragebait auch so ein riesiges Problem, weil es ja genau das triggert. Und mein Problem mit Ragebait abseits dieses Triggers ist auch, dass es inhaltlich einfach auch nicht gut gemacht ist. Mhm. Wenn du mit Musik aktiv Provokation hervorrufen möchtest, hat das häufig aber etwas mit einer Qualität zu tun. Und das hat es bei Ragebait meiner Meinung nach in den wirklich seltensten Fällen. Und auch Provokation und Ragebait sind nicht eins zu eins dieselben Dinge oder jetzt auf einmal ein englischer Begriff oder irgendwas Cooleres oder sonst irgendwie was.
Stimmt, ja.
Ich finde, dem fehlt der Inhalt dahinter. Mhm. Und das macht es mir dann einfach schwer, mich darüber zu freuen, wenn Leute Aufmerksamkeit für Scheiße bekommen. Und das ist jetzt mal vollkommen frei von irgendwelchen KünstlerInnen und auch gar nicht jetzt auf einen Namen gemünzt. Ich glaube, wir haben alle ein, zwei Beispiele, die uns dann in den Hinterkopf kommen, wo wir wissen, hier geht's gar nicht um subjektiven Geschmack. Ja, mag ich nicht, sondern einfach um qualitativen Mist, der nur deswegen eine Aufmerksamkeit und einen Hype bekommt, weil die Personen dahinter wissen, wie sie Knöpfe drücken müssen. Und das ist am Ende des Tages dann im Ergebnis häufig Ragebait. Ganz im Gegenteil. Finde ich auch viel schöner, wenn man sich über die tollen Dinge unterhalten kann, über die schönen Dinge, die passieren, über all die tollen Stories da draußen, über großartige KünstlerInnen, die noch größer werden, den nächsten Schritt gehen oder auch Newcomer, die man wachsen sieht. Und in dieser ganzen Bandbreite an musikalischem Output, den es ja auch gibt. Und auch ja, Spotify ist durchaus jetzt als Beispiel für alle anderen Streaming-Anbieter sicherlich etwas, wo man darüber diskutieren kann, was es auch definitiv für negative Seiten gibt. Aber die positive ist nun mal eben der Zugang und der schnelle Zugang. Und dass es da so viel gibt, was man immer wieder an positiven Dingen finden kann, das ist großartig. Und damit lohnt es sich vielleicht dann auch etwas mehr zu beschäftigen, was ihr ja auch in den Formaten dann halt macht, wo es ein wenig kritischer wird in Regelmäßigkeit, ist euer wöchentlicher Newsletter. Warum ist genau das für euch so ein Moment, wo ihr sagt, da wollen wir nicht einfach nur schreiben, hallo liebe Leute, hier kommt unser wöchentlicher Newsletter, sondern es ist ja wirklich auch meist ein echt langer Text über den aktuellen Status quo. Und es ist nicht immer nur Musik, sondern es ist ja popkulturell, teilweise sogar sehr politisch aufgeladen. Warum ist das für euch so ein wichtiger Punkt?
Tatsächlich zieht sich das schon auch durch alle Sachen, die wir ja machen, dass wir uns schon immer politisch positionieren. Ich glaube, wenn man einzelne Postings oder einzelne Artikel anguckt, fällt das vielleicht nicht immer auf. Aber wenn man uns folgt, merkt man, glaube ich, schon, wofür wir stehen. Und als wir vor ein paar Jahren diesen Newsletter angefangen haben, haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich ein cooles Outlet, weil es von Daniel Koch, der den schreibt, der zusammen mit mir auch für das Printmagazin die Chefredaktion macht, ist ein schönes Outlet, wo man eine Regelmäßigkeit hat, da kriegen wir viel Feedback auch drauf, da wissen die Leute montags, mittags, jetzt gleich, während wir hier die Aufnahme machen, kommt ein Text raus und da ist dann wahrscheinlich heute jetzt eingeordnet, was bei diesem Präsidentendinner passiert ist mit Trump oder so. Und dann gibt's da einen Kommentar zu. Ich habe es selber noch nicht gelesen. Aber ich kann es mir vorstellen, dass das heute passiert.
Soll ich mal kurz gucken, während du sprichst? Vielleicht ist ja schon...
Ich glaube, ist bestimmt noch nicht draußen,
ist
oder?
Ist noch nicht?
Ja, ich sag mal so in einer Stunde, würde ich vermuten.
Ja, ist leider noch nicht im Postfach.
Okay. Und mir ist es schon wichtig, dass man auch zum aktuellen politischen Tagesgeschehen kommentiert. Und es muss, finde ich, auch nicht immer sein, dass man, wie in diesem Newsletter-Einleitungstext, ganz explizit darauf eingeht, sondern das kann auch einfach mal passieren, wenn die Bundestagswahl ist, dass wir Wochen vorher immer mal Songs empfehlen, die sich ganz klar gegen Nazis aussprechen oder ganz klar gegen die AfD aussprechen.
Ja, Nazi-Punks, fuck off, schön Dead Kennedys reingepostet, let's go.
So halt, ne? Und ich finde, das ist einfach ganz wichtig, dass man immer guckt, was sind gerade aktuelle gesellschaftliche Diskussionen und wie können wir die über unsere Inhalte abbilden oder weitererzählen, ne? Und ob es Streaming-Debatten sind oder im Printmagazin hat Christina Wenig schon mal über antifaschistischen Black Metal geschrieben. So, ne? Black Metal-Szene, sehr von Neonazis unterwandert. Na, gibt's da auch einen Gegenentwurf zu? Und das finde ich einfach ganz wichtig, dass man vielleicht nicht tagesaktuellen Politjournalismus macht, das können wir gar nicht abbilden, aber dass wir gucken, was macht das eigentlich mit der Popkultur, was macht das mit der Musik und ja, wie können wir da unseren Beitrag zu leisten? Und dann auch, weiß ich, zur letzten Bundestagswahl einfach mal mit Heidi Reicheneck, der linken Kandidatin, ein Interview zu führen und mit der über Musik zu sprechen und der Songs von Ypsilon vorzuspielen. Hammer.
Ist so. Da aber nicht dann auch wiederum der Kritikpunkt, wenn man jemanden aus der Politik einlädt, warum man nur ein Spektrum einlädt? Müsste man dann nicht automatisch, so wie die Fernsehsender sich ja auch dazu verpflichtet haben, sofort alle Beteiligten einladen?
Das Gute ist, dass wir da ja nicht vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert sind und haben wir eben schon darüber gesprochen, dass wir Subkultur sind und wir können das entscheiden, was wir machen wollen. Und wenn wir uns dazu entscheiden, jetzt nur mit Heidi Reicheneck zu sprechen, dann ist das absolut in Ordnung, finde ich. Ne? Solange wir da als Redaktion hinterstehen können, finde ich das super. Und das ist ja auch jetzt keine Wahlempfehlung dann für sie gewesen, sondern einfach, hey, wir haben die Möglichkeit, mit ihr zu sprechen. Lass doch mit ihr über Musik sprechen. Ist
hätte cool. Ja auch sein können, oder ja. Kann ja sogar sein, dass sie dadurch auch WählerInnen verloren hat, weil die sagen, was für eine scheiß Musikgeschmack hat die Frau denn da? Kann, oder ganz im Gegenteil.
Kann auch sein, genau.
Es ist ja auch, es liegt ja auch immer daran, wie die Person, die im Interview sitzt, natürlich auch die Plattform und die Möglichkeit für sich nutzt.
Ja,
das ist ja auch der Punkt.
Total. Und ne, ich glaube...
Was für Songs hat sie überhaupt im Funk? Ich habe es leider gerade nicht auf dem Schirm.
Hast ich glaube, die, hat viel, die hört auch viel so Mittelalter Metal-Musik und so. Irgendwie sowas in der Richtung war das. Also
oh, warte, man muss ja nochmal drüber nachdenken, ja. Bei der nächsten Wahl. Du.
Interview echt? Kannst du ja mal verlinken in der, hier unten irgendwo.
Wobei ich hatte ja die Freude, tatsächlich mal vor vielen, vielen Jahrzehnten mit derlei Bands auch arbeiten zu dürfen. Und ich muss sagen, die meisten sind halt wirklich echt nett. Ne? Mhm. Das sind ja schon einfach nette Menschen, die einfach Bock haben, sich derart zu verkleiden. Wenn man das so sagen darf. Ich glaube, manche würden sich wahrscheinlich gar nicht so bezeichnen, dass sie sich verkleiden, sondern es ist einfach ganz normal. Und die dann einfach in diese Richtung gehen. Aber ich muss sagen, wenn man in dieses Rabbit Hole reinfällt von Mittelaltermusik, da kann man schon echt viel Zeit mit verbringen, auf jeden Fall.
Es wird sich gibt für jedes Thema gibt's eine eigene Band und ich finde es auch total cool. Also am Ende ist so, ich höre mir das nicht an, aber ich bin zum Beispiel Fan von der Band Ghost. Ne? Und die sind... Ja. Verkleidet, der Sänger Tobias Forge ist wie ein Kardinal verkleidet. Ja, das voll. Ist am Ende auch nichts anderes.
Man wusste auch am Anfang nicht so viel über die. Genau. Ne? In der Zeit, ja. Wo plötzlich alle gesagt haben, ja, hier übrigens bin ich und ich erzähle euch mein ganzes Leben auf Social Media. Ja. Dann mal wieder so Bands zu haben, die halt einfach nichts über sich erzählen.
Ja.
Auch so ein bisschen so den Gorillas-Moment auch haben. Ja. So. Das ist ganz geil. Oh. Und ich muss auch sagen, in so... Und das ist ja das Schöne daran. Man kann sich ja wirklich schön in so Themen reinnörden. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass man es dann halt sofort jeden Tag auch hört. Aber sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, das macht doch dann auch Spaß
aus. Phänomene
das ist ja
einfach,
Kultur auch.
Ne? Sich mit Phänomenen auseinanderzusetzen. Nur weil wir, keine Ahnung, Roland Kaiser oder Roberto Blanco im Interview haben, heißt das jetzt nicht per se, dass wir die Mucke super geil finden. So, ne? Aber es sind einfach spannende Leute und warum nicht mit einer Mittelalterband darüber sprechen, wieso sie das machen? Ist doch total cool.
Voll, ist auch total legitim.
Ja.
Wenn du so über Phänomene sprichst, was gab es so in den letzten Jahren und auch in deiner Arbeit mit Diffus und an Diffus an Phänomenen, wo du gesagt hast, das ist richtig spannend, das finde ich wahnsinnig inspirierend vielleicht auch und das hat mich so richtig gekriegt?
Ich muss schon sagen, was ich total schön finde, ist, dass vor allem so in den letzten 10 Jahren deutschsprachige Musik einfach so einen Aufwind hat. Und gerade als ich angefangen habe mit Diffus, war ja Deutschrap überall. Und da war es für Diffus schon relativ schwer, weil es eben diese großen Plattformen, die wir schon eben besprochen haben, hiphop.de, rap.de, 16 Bars gab, da jetzt so als neuer Player reinzusteppen, war gar nicht möglich und war auch gar nicht der Anspruch. Aber jetzt so in den letzten Jahren merkt man, dass Indie oder Pop mit Indie-Anstrich und Rockmusik wieder im Aufwind ist. Letztes Jahr haben alle über Turnstyle gesprochen zum Beispiel. Und darüber merkt man auch, dass Diffus viel mehr wahrgenommen wird. Ne? Weil das einfach auch ein großer Teil ist, über den wir uns ja definieren. Und das muss ich sagen, das war schon immer mein Anspruch. Also so deutschsprachige Newcomerinnen und Newcomer irgendwie zu featuren. Und das muss ich sagen, das glaube ich, ist am Ende so der Kern von all den Jahren, den ich beobachtet habe, der sehr schön ist, dass das einfach immer größer wird und ernsthafter wird, ne, und ernst genommen wird vor allem da draußen.
Ich finde, ihr habt mittlerweile ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal aufgrund dessen, dass ihr halt so genrefrei denkt und halt eben auch so viele unterschiedliche Plattformen nutzt, ne? Printmagazin, Online-Magazin, Social Media, Podcast, Video, YouTube, dies, das, alles Mögliche zusammenbringt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das wäre nochmal vielleicht ein Format oder eine Art und Weise mit diffus den nächsten Schritt zu gehen, den ich unbedingt gerne machen würde? Das ist mein Ziel für die nächsten Jahre?
Ich glaube, am Ende geht es jetzt vor allem darum, das so auf dem Level weitermachen zu können und konsequent dranbleiben. So, das war schon immer mein Ding. Ich habe, als ich 2014 gesagt habe, ich mache das jetzt, habe ich auch immer schon gesagt, okay, bis ich jetzt hier mal 1000 Facebook-Likes habe, das wird ganz schön lange dauern. Hat bestimmt auch 2-3 Jahre gedauert oder so. Ne? Und am Ende ist es kein Sprint, sondern es ist ein Marathon, den man laufen muss. So. Vielleicht in unter 2 Stunden, wie jetzt gerade passiert. aber es ist ein Marathon auf jeden Fall. Ansonsten, es gibt mit Sicherheit schon Sachen, die man nochmal ausprobieren kann. Vielleicht ist das mal irgendwie eine Art Festival irgendwann mal. Wäre total cool, aber ich bin bei solchen Dingen immer, ich wage schon den Sprung ins kalte Wasser, will aber zumindest wissen, wie tief es ist.
So. Und wie voll ist die Schublade so mit Ideen?
Die ist schon ganz schön voll, muss ich sagen. Ich glaube, in dem Moment, in dem ich zumindest persönlich keine Ideen mehr habe, mache ich das, glaube ich, auch nicht mehr. Dann suche ich mir was anderes oder dann höre ich auf oder übergebe das in andere Hände, weil daran hängt das, glaube ich, auch immer, dass man selber Bock drauf hat und selber weiterhin Ideen hat. Sei es nur in einem kleinen Rahmen oder Dinge, die einem total Spaß machen einfach. Ne? Also man hat ja in so einer Firma, die es am Ende auch ist, wir reden jetzt immer viel über Musik und Popkultur und so, am Ende ist es ja auch eine Firma, wo man sich darum kümmern muss, dass man Menschen bezahlt, dass man Miete bezahlt, dass man die Steuern richtig macht. So. Und das sind natürlich alles Dinge, die machen nicht viel Spaß, muss man ganz klar so sagen. Dafür habe ich das nicht angefangen. Ich habe das angefangen, um mit Leuten wie dir über Musik zu quatschen oder mit Artists über Musik zu quatschen. Und deswegen immer sich was suchen, dass man Spaß noch weiter hat.
Den wünsche ich dir mit all dem, was du mit Diffus und was ihr mit Diffus machen werdet. Ich werde es natürlich weiterhin als Fan verfolgen. Ich finde es großartig. Dankeschön, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Finde ich auch großartig. Und uns ein bisschen da durchgeführt hast, beziehungsweise mit dir halt auch eben über Musikkultur, über Musikjournalismus 2026 zu sprechen. Ich denke, das ist ein ganz weites und großes Feld. Deswegen vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank und Leute, ne, abonnieren, kommentieren und so, macht diesen Podcast größer. Vielen Dank dir.
Yes, sir. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Episode vom BCC-Podcast. Bis dahin, passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao, ciao.